Das Lokal war bis auf den letzten Platz besetzt mit schick gekleideten Pärchen, die sich zum romantischen Stelldichein verabredet hatten. Wenn Julie und er bei ihrem schon lange geplanten Wochenende in Mailand einen Halt machen würden, dann sollte es hier sein. Nach längerem Warten fand ein Kameriere dann auch den Weg zu seinem Tisch. Keller gab den gegrillten Fisch auf Apfelrisotto in Auftrag, dazu ein Glas Weißwein aus der Region und ein paar Scheiben Brot, denn er vermutete, dass das mit dem Fisch noch einen Moment dauern könnte. Und wären die anderen Gäste nicht so sehr mit sich selbst und der Umgebung beschäftigt gewesen, hätten sie sich vielleicht sogar über ihn gewundert, den einzigen Gast ohne Begleitung, den das mediterrane Ambiente kaum zu interessieren schien. Der ernste Hintergrund von Kellers Besuch im San Rocco stand in scharfem Kontrast zur unverfänglichen Stimmung im Lokal. Wenn die Kollegen der Tessiner Polizei ihre Hausaufgaben richtig gemacht hatten, war das elegante, weißgetünchte Haus mit Grünfläche am Hügel direkt über dem Grotto die Privatliegenschaft im Besitz der Reuter Global Invest. Und die Terrasse des Grotto bot einen unverstellten Blick von außen auf das vor fremden Blicken sorgfältig geschützte Anwesen. Die Funktechniker in Kellers Büro hatten festgestellt, dass hier auch der Standort jener Swisscom-Mobilfunkantenne war, welche den Anruf Matteo Messina Denaros, dem Boss der Bosse der Cosa Nostra, auf ein Schweizer Mobiltelefon übermittelt hatte, in welchem dieser seinem Gegenüber seine kurze, düstere Einschätzung der Lage seines Gesprächspartners mitgeteilt hatte. Und wenn es nach Andrea Monti der DIA Palermo ging, hieß der Angerufene Walter Baumann. Gut möglich also, dass sich an diesem verwunschenen Flecken am Luganer See ein weiteres Puzzleteil in das noch verschwommene Bild von Kellers Fall einfügte. Das Klingelschild am Eingangstor war nicht beschriftet, natürlich nicht. Keller ging die Straße zurück, auf der Suche nach einer Lücke im dichten Buschwerk, welches das Grundstück der Reuter Global Invest umgab. Doch es blieb ihm nur ein Kirschbaum auf der Wiese nebenan. Er schätzte die Distanzen ab. Von dem Baum aus müsste er in das Anwesen sehen können. Er blickte in die Krone, gute 3,5 Meter über ihm. Da musste er hin. Er suchte nach einem geeigneten Ast auf Armhöhe und zog sich mit einem Klimmzug nach oben. Dann kletterte er weiter zu einer breiten Astgabel, wo er sich halten konnte, und zog sein Nachtsichtgerät aus der Schultertasche. Die Position war perfekt. Nun hatte er freie Sicht auf das Anwesen. Die breite Glasfront zur Terrasse stand offen. Auf dem Rasen davor befand sich ein in sanftes Licht getauchter Pool, umgeben von hochgewachsenen Hanfpalmen. Auf dem sorgsam gepflegten Rasen standen Sonnenliegen und Gartentische. Am Beckenrand lagen Werkzeuge zur Poolreinigung. Keine Frage, dass das Anwesen von Angestellten in Schuss gehalten wurde. Er schien auch nicht von einer Familie bewohnt zu sein. Er sah keine Spielsachen für Kinder, keine Wasserbälle, keine Schwimmringe. Dafür eine Minibar neben dem langgezogenen Esstisch auf der Terrasse, gefüllt mit diversen Alkoholika. Auf dem Steinboden neben dem Esstisch lag eine Katze. Klar, dachte Keller, immer auf der Suche nach dem wärmsten Platz. Ein schönes, kräftiges Exemplar mit goldbraunem, schwarz gepunktetem Fell, vielleicht eine Bengal. Aber etwas stimmte nicht. Keller justierte den Lichtregler, holte das Bild noch näher heran und zuckte angewidert zurück. Der Kopf der Katze lag abgetrennt neben dem Körper, ebenso ihre Pfoten. Das arme Vieh war definitiv tot. Allerdings war kein Blut zu erkennen. War das Tier an einem anderen Ort getötet und später auf der Terrasse drapiert worden? Und wer tat so etwas? Er hatte Fälle von Tierquälerei erlebt, Soziopathen meist, manche gemeingefährlich, die ihre Opfer auch unter Menschen suchten. Dann gab es Leute, die Tiere als reines Mittel zum Zweck quälten oder töteten. Eine Form der wortlosen Kommunikation, ein Mittel, anderen Menschen eine stille, aber eindeutige Botschaft zu übermitteln. Der blutige Pferdekopf im Bett des starrsinnigen Filmproduzenten etwa, der sich weigert, Johnny Fontane, Patensohn von Boss Don Vito Corleone, eine Filmrolle anzubieten, war Filmgeschichte und Fallstudie zugleich. Und auch der Satz »It's a Sicilian message, it means Luca Brasi sleeps with the fishes« fällt in der Pate. Dons Leibwächter Luca Brasi verschwindet und die Familie fragt sich, was wohl mit ihm passiert sein könnte. Die Antwort kommt umgehend in Form eines mysteriösen braunen Pakets. Der Inhalt: 2 Fische, eingewickelt in eine kugelsichere Weste. Clemenza, die Nummer 2, versteht die Nachricht hingegen sehr wohl. Luca Brasi wurde ermordet, sein Leichnam ins Wasser geworfen.